Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Australien ist immer zum Jahresbeginn für Tennisprofis und Radsportler beispielsweise ein beliebtes Ziel zum Saisonauftakt in die Sonne. Das lockt, bedingt aber natürlich auch einen extrem großen Reiseaufwand. Profis, Betreuer, Equipment müssen transportiert werden und viel geflogen wird ja generell im Sportzirkus. Rund um den Globus, von Weltcup zu Weltcup, von Turnier zu Turnier. Diese Vielfliegerei, die steht jetzt im dritten Teil unserer Serie Endspiel ums Klima. Welchen Beitrag leistet der Sport im Mittelpunkt? Bastian Rode ist den Fragen nachgegangen, wie sich geflogene Meilen reduzieren oder kompensieren lassen könnten.
Ob er will oder nicht, Max Hartung hat schon so einige Flugmeilen auf seinem persönlichen Konto der Ökosünden angesammelt. Er ist einer der besten deutschen Fechter und viel unterwegs. Weltcups, WM, EM, Olympia, Hartung tippt auf etwa 10 Länder im Jahr.
Das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Also wir fliegen alle 2 Wochen. Der Düsseldorfer Flughafen fühlt sich ein bisschen an wie so eine Durchgangsstation, wo man immer wieder ist, wo man genau weiß, wo man seine Tasche abgibt und wie es dann weitergeht.
Hartung hält es prinzipiell für richtig, dass eine Sportart dahin expandiert, wo sie Fans hat, aktive, eine Kultur. Er spricht aber auch von einem Spagat.
In einer globalisierten Welt Sport zu machen und trotzdem eben auch als Beispiel voranzugehen und zu schauen, gerade in vielen Sportarten ist man auch sehr naturverbunden, ist auf die Räume angewiesen als Skifahrer, als Ruderer vielleicht und möchte natürlich, dass sie nicht verschmutzt und nicht kaputt gehen.
Dieser Spagat gelingt oft nicht, sagt Gunter Gebauer. Der Sportphilosoph bringt Pierre de Coubertin ins Spiel, den Spiritus Rector der olympischen Bewegung. Und Gebauer kritisiert, dass der Sport mehr zum Schutz des Klimas tun könnte.
Die Rolle, die er im Augenblick spielt, ist sicher eine sehr negative. Es ist ja eher so, dass der Sport so etwas wie eine Maxime ganz früh aufgebracht hat, dass er sich über die ganze Welt verteilen will, dass er sich sozusagen die Welt untertan macht, um mal ein indirektes Zitat zu verwenden. Coubertin ist angetreten schon im 19. Jahrhundert mit dem Spruch All Games, All Nations. Das heißt, alle sollen daran teilhaben. Und jetzt, wo es so diese große Flugmobilität gibt, ist auch eine Vielfliegerei mit vielen Miles so etwas wie eine Auszeichnung dafür, dass man zum Jetset des Sports gehört.
Daniel Bleer vom Institut für angewandte Ökologie in Darmstadt sieht die Situation etwas positiver. Das Öko-Institut berät unter anderem den Deutschen Fußballbund.
Also es gibt bei den internationalen Turnieren schon gewisse Standards mittlerweile, die sich etabliert haben. Da ist das Thema Mobilität, spielt da eine Rolle. Die hat den größten Anteil am Klimafußabdruck einer Sportgroßveranstaltung.
Und von Mobilitätsemissionen entfallen etwa 80% aufs Fliegen, schätzt Daniel Bleer. Eine Möglichkeit, um Flüge zu reduzieren, Anreize für Fans schaffen, zwischen Spielorten mit der Bahn zu fahren.
Das gab es auch bei der WM 2006. Vergünstigte Tickets für die Fahrten innerhalb von Deutschland von Fans und dass es Sonderzüge gab von der Deutschen Bahn beispielsweise. Das ist aber alles die Mobilität innerhalb von Deutschland, also wenn die Fans dann schon einmal im Zielland angekommen sind.
Problematischer als Kombitickets sei die internationale Mobilität. Dazu fällt Blair ein Negativbeispiel ein. Die Fußball-Europameisterschaft nächstes Jahr verteilt über 12 Länder.
Eine konträre Entwicklung, die man da eingeschlagen hat, weil es einfach auch schwierig ist, dann solche umweltfreundlichen Mobilitätsangebote zu generieren, wenn das eine Spiel in München und das nächste in London und das nächste dann in Madrid beispielsweise stattfindet.
Einen anderen Weg geht seit kurzem der Kanusport, erzählt Thomas Konitzko, Präsident des Deutschen Verbandes.
Ja, wir haben diskutiert und auch umgesetzt, dass wir zukünftig unsere Weltcups zum Beispiel im Kanu-Sprint an Orten durchführen, die sehr nah beieinander liegen, einfach um Reisen zu vermeiden. Sie müssen wissen, dass nicht nur 1500 Sportler und Trainer von einem zum anderen Ort reisen, sondern dass auch Material, dass Boote transportiert werden müssen. Und wenn wir das optimieren können, können wir hier schon deutlich CO2 einsparen.
Statt über 4000 Kilometer lägen zwischen Weltcups jetzt teilweise nur noch gut 300, erzählt Thomas Konitzko. Und der Präsident des Deutschen Kanuverbandes sieht weitere Möglichkeiten, Flüge im Sportbetrieb zu reduzieren, bei Funktionären wie ihm selbst.
Also ich war Pi mal Daumen in 45 Ländern im vergangenen Jahr, vom Iran bis Nordkorea und all die großen Länder. Und man kann dort reduzieren, wo man keine wichtigen Entscheidungen treffen muss, nämlich dort, wo jetzt diese emotionalen Momente nicht wirklich eine Rolle spielen, wo es lediglich um Austausch von Fakten geht. Das kann man wunderbar über ein Skype-Meeting machen und das funktioniert gut. Aber es geht eben nicht immer, weil die Ethik des Netzwerkens im internationalen Sport eben noch darauf abgestellt ist, dass man vieles eben doch im persönlichen Gespräch erledigen muss.
Wenn es um Einfluss geht, Events im eigenen Land, Gold, Silber oder Bronze, dann zählt die persönliche Klimabilanz nichts. Verbände, die Sportlern mehr Förderung zahlen, wenn sie weniger Meilen ansammeln, Fehlanzeige. Eine Möglichkeit, für Emissionen zumindest finanziell gerade zu stehen, sind Kompensationszahlungen. Dafür hat unter anderem der Deutsche Alpenverein ein Modell entwickelt, einen Klimafonds. In den können zum Beispiel Freizeitsportler einzahlen, wenn sie über den Verband eine Reise buchen, erzählt Julia Mrazek vom DAV.
Und zwar werden dann unterschiedliche bauliche Maßnahmen, aber auch nicht bauliche Maßnahmen gefördert. Also zum Beispiel der Bau einer Photovoltaikanlage auf der Kletterhalle, aber auch den Bergsteigerbus, der dann Wanderer klimafreundlich zum Beispiel von Bad Tölz oder Lenggries bis in die Eng bringt und so einfach schon direkt bei der Anreise CO2 einsparen kann.
Die Idee hinter Kompensationszahlungen für Flüge ist, im Gegenzug klimaschützende Projekte zu finanzieren, zum Beispiel Windkraftanlagen oder Aufforstung. Das ist auch eine Möglichkeit für Fans, die mit ihrer An- und Abreise schließlich den Großteil der Flüge im Sport ausmachen. Doch Daniel Bleer vom Öko-Institut sagt, nur ganz wenige zahlen Kompensationen, selbst wenn man beim Ticketkauf auf die Möglichkeit aufmerksam macht. Sollten also wohlhabende Verbände, etwa aus dem Fußball, für die Fans in die Bresche springen?
Grundsätzlich kann man darüber nachdenken, Klimakompensationen nicht in der Verantwortung der Zuschauer zu lassen, sondern dass hier der Veranstalter oder Organisator, also sprich die FIFA oder die UEFA, eine stärkere Rolle spielen.
Gleichzeitig aber
würden dann natürlich auch erhebliche finanzielle Aufwendungen damit verbunden sein, solche Flugreisen komplett durch die FIFA oder die UEFA zu kompensieren. Und ich würde da die Sorge haben, dass man sagt, gut, wir kompensieren dann eben alles, also brauchen wir uns auch nicht mehr groß bemühen, überhaupt Emissionen zu vermeiden.
Fassen wir zusammen. Es gibt Ansätze im Sport, viel Fliegerei zu reduzieren oder zu kompensieren. Aber es hört sich nicht danach an, dass sich schnell viel verändern wird. Am Ende liegt es wohl am Fan. Er muss entscheiden, ob er auf Reisen zu Sportevents Meilen sammelt oder sagt, less is more, und zwar fürs Klima.
Denkanstöße, wie die Vielfliegerei im Sportzirkus reduziert werden könnte, waren das gesammelt von Bastian Rudde. Nächsten Sonntag folgt Teil 4 unserer Serie Endspiel ums Klima. Dann geht es um klimaneutrale Clubs im Profifußball. Alle auch bisherigen Folgen sind auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/sport zu finden.